Wir hören den Predigttext für heute aus dem Brief des Paulus an die Römer im 9. Kapitel, die ersten 5 Verse. Paulus schreibt: Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, Israel, Juden, was kommt so in Ihnen hoch, wenn Sie diese Worte, diese Begriffe hören? Gleichgültigkeit? Schulterzucken? Oder Widerwillen, ein merkwürdiger innerer Widerstand, Ablehnung, Hass oder Fremdheit, Ratlosigkeit, Vorwürfe, die sind doch an allem selber schuld, oder Schuldgefühle, schlechtes Gewissen ihnen gegenüber? Oder einfach nur Fragen? Vor einem großen Rätsel stehen? Ein Gefühl von Ausweglosigkeit? Nicht zu bewältigende Herausforderungen? Sind Israel und die Juden vielleicht eine Bedrohung und Gefahr für den Rest der Welt? Oder ist der Rest der Welt eine Gefahr und Bedrohung für die Juden und Israel? Empfinden Sie für Israel und die Juden Trauer oder Bewunderung oder Sympathie? Oder Staunen? Oder kennen Sie in Bezug auf Israel so ein Gefühl der Sehnsucht? Oder gar Zugehörigkeit? Israel, Juden. Nur wenige Worte lösen so viele Gedanken und Gefühle und Reaktionen aus wie diese beiden. Was sagt das über Israel und die Juden? Und was sagt das über uns? Vermutlich sehr viel mehr, als wir ahnen. Israel, das Volk der Bibel, Gottes Volk, immer noch oder nicht mehr? In 3/4 der Bibel geht es nahezu nur um Israel. Und im Rest der Bibel geht es zumindest auch um dieses Volk. Wir überlesen das nur gerne im Neuen Testament. Ja, Jesus war Jude. Und die Bibel sagt, er ist es noch. Schauen Sie in die Offenbarung. Er lebte in Israel und kümmerte sich nur in Ausnahmefällen um Nichtjuden. Jesus war und ist zunächst der Messias Israels. Sie haben ihn auch erwartet. Und als er kam, erkannten ihn nur wenige. Die, die Macht und Einfluss hatten, haben ihn verworfen und gekreuzigt. 40 Jahre später verlor Israel seinen heiligen Tempel und schließlich sein heiliges Land. Nur ganz wenige konnten sich irgendwie dort noch halten und ein kümmerliches Dasein fristen. Die allermeisten, fast alle, wurden weltweit zerstreut für die nächsten 1900 Jahre. Und doch, die erste Gemeinde bestand nur aus Juden. Die erste Gemeinde der Christen. Später kamen auch Nichtjuden hinzu. Das war zunächst sehr umstritten, ob das überhaupt geht und wie das geht. Aber bald waren die Nichtjuden in der Mehrheit und wollten von ihren Wurzeln immer weniger wissen. Und schließlich hat man unter Kaiser Konstantin die jüdischen Wurzeln mehr oder weniger ganz gekappt. Und fortan hieß es, wir, die Kirche, sind das neue Israel. Das alte Israel hat sich erledigt. Die stehen doch unter Gottes Zorn und Gericht. Und wir helfen mit, Gottes Zorn und Gericht zu vollstrecken. Und so wurden die Juden durch die Jahrhunderte immer wieder verfolgt und getötet, auch umgebracht, verbrannt, sonst was und oft genug unter dem Zeichen des Kreuzes. Deutschland war darin wie sonst auch am gründlichsten. Und trotzdem waren und sind die nicht tot zu kriegen. Alle anderen Völker, die so zerstreut wurden, das gab's häufiger, sind untergegangen. Sie nicht. Es gibt sie immer noch. Und seit 1948 haben sie sogar wieder ihren eigenen Staat. Ihre alte Sprache, Hebräisch, längst ausgestorben, haben sie wiederbelebt. Ein einmaliger Vorgang in der Weltgeschichte. Und auch der ursprünglich jüdisch geprägte Glaube an Jesus als Christus, an Jeschua als Messias, lebt wieder auf. Weltweit wie in Israel wachsen Gemeinden aus messianischen Juden, also Juden, die ihr Judesein behalten, nicht verleugnen, aber an Jesus, an Jeschua als Messias glauben. Früher hat man Judenchristen gesagt, heute sagen wir messianische Juden. Judenchristen sind eher in den großen Kirchen mit drin. Messianische Juden bilden eigene Gemeinde, treffen sich am Schabbat und so weiter. Essen koscher. Kann das, darf das alles sein? Die Heidenchristen tun sich sehr schwer, die messianischen Juden anzuerkennen. Sie ignorieren sie mehr oder weniger und versagen ihnen die Unterstützung. Also sie dürfen zum Beispiel keine kirchlichen Räume nutzen, Chemnitz zum Beispiel. Und von der Mitwirkung von Kirchentagen sind sie bei uns in Deutschland ausgeschlossen, offiziell. Das bedeutet auch, dass ein Paulus, über dessen Worte wir heute predigen, bei uns gar nicht predigen und auftreten dürfte. Gut, dass er tot ist. Und der Staat Israel? Na, den dürfte es doch eigentlich auch nicht geben, oder? Kein Staat wurde und wird so häufig von der UNO verurteilt wie Israel. Und Mitglieder der UNO haben als Staatsziel und als oberstes Ziel die Vernichtung dieses Judenstaates. In Südlibanon warten 120.000 hochmoderne Langstreckenraketen auf ihren Abschuss in Richtung Israel. Die Hisbollah hat sie dort unter den Augen der UNO-Soldaten stationiert, vor allem mit Hilfe des Iran. Eigentlich sollten die UNO-Soldaten genau das verhindern. Man hätte besser Pappmänner hingestellt, es wäre billiger gewesen. Und stattdessen stehen jetzt in Südlibanon mehr Raketen, als die gesamte NATO überhaupt zur Verfügung hat. Iran hat nach wie vor als Staatsziel die Vernichtung Israels und sie sagen das auch immer wieder öffentlich. Der Iran ist militärisch hochgerüstet und der Westen hilft ihm dabei. Und die Militärs dort sagen, wir warten nur auf den Befehl. Dann erledigen wir die Vernichtung von Gesamt-Israel innerhalb von 8 Minuten und wischen es von der Landkarte. Und bei uns in Deutschland sind auch Terroristen, die Israel vernichten wollen, willkommen. 300 Hamas und 950 Hisbollah-Terroristen nennen Deutschland ihr Zuhause, laut Bericht des Bundesverfassungsschutzes vom letzten Monat. Man weiß das alles. Aber es ist relativ egal, solange es nur gegen die Juden und Israel geht. Geschäfte und Political Correctness sind wichtiger. Juden und Israel. Ein Störfaktor oder was? Wie die Welt und die großen Kirchen dazu stehen, ist deutlich. Und die Bibel und Paulus? Paulus ist Jude, Israelit. Und alle Verfasser der Bibel, auch des Neuen Testamentes, warnen es. Also wir werden Israel und die Juden nicht so schnell los. Sie sind in der Bibel und es gibt sie immer noch. Was also kommt in uns hoch, wenn wir Israel oder Juden hören? In Paulus kommen Trauer und unaufhörlicher Schmerz hoch. Sein Herz ist voll davon. So kann nur jemand empfinden, der liebt. Und seine Liebe zu seinem Volk ist noch stärker. Er kommt sogar an den Punkt, wo er wünscht, statt Israel verflucht und so von Christus getrennt zu sein. Also er würde nicht nur sein Leben, sondern sein ewiges Heil für Israel dahingeben. Es ist mehr als grenzwertig, so etwas zu sagen. Wir sollten das nicht tun. Aber stärker kann Liebe nicht sein. Und wenn Paulus Israel oder die Juden kritisiert, dann ist es aus dieser Liebe heraus. Und auch aus diesem Schmerz und dieser Trauer heraus. Wer so liebt, der darf auch kritisieren. Die anderen sollten sich besser zurückhalten. Paulus sagt damit übrigens auch eindeutig, dass Israel ohne seinen Messias Jesus nicht gerettet, sondern verloren ist. Er betet darum, dass sie gerettet werden. Und trotzdem, und das schreibt Paulus nun im Präsens, das heißt in der Gegenwartsform, das heißt, das gilt nach wie vor, gilt heute und in aller Zukunft. Es sind Israeliten, das einzige Volk, das Gott im Namen führt. El heißt Gott, Israel heißt Gottesstreiter, Gotteskämpfer. Ihnen gehört die Kindschaft, genauer die Sohnschaft. Israel ist Gottes Volk, sie sind Gottes Kinder. Wussten Sie, dass Gott in der Bibel Israel seinen erstgeborenen Sohn nennt? Das ist Israels Stand bei Gott, nach wie vor. Ihnen gehört die Herrlichkeit, schreibt Paulus weiter. Kavod, das meint die sichtbare, lichtvolle, gewichtige Erscheinung der Gegenwart des unsichtbaren Gottes. Israel hat diese Herrlichkeitsgegenwart Gottes öfter erlebt. Wir haben vermutlich überhaupt gar keine Ahnung, was das bedeutet und was das ist. Die Hirten auf den Feldern haben es erlebt, als die Engel kamen und die Geburt von Jesus verkündigten. Luther übersetzt, die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Da steht Herrlichkeit, Doxa, Kavur, diese gewichtige Gegenwart Gottes, ein Licht, das man nicht beschreiben kann und kommt mit einem Gewicht, das man sich nicht halten kann. Eigentlich sollte diese Erfahrung auch uns vertraut sein. Davon geht das Neue Testament aus immer wieder. Aber ich vermute mal, Paulus würde über uns heute und unseren geistlichen Zustand heute genauso trauern und Schmerzen empfinden wie über die Juden damals. Israel gehört nach wie vor die Herrlichkeit Gottes. Und ihnen gehört der Bund. Eigentlich steht da die Bundesschlüsse, da gibt's mehrere. Kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Auf jeden Fall gelten sie noch. Was Gott einmal etabliert, gilt. Das können Menschen nicht ungültig machen. Auch der neue Bund gilt zuerst Israel immer noch. Was Gott einmal aufgerichtet hat und etabliert hat, gilt und bleibt immer gültig. Ihnen gehört das Gesetz, die Gesetzgebung wörtlich. Was wäre unsere Zivilisation, unsere Welt ohne die 10 Gebote? Überlegen Sie mal. Wir verdanken Sie und noch viel mehr, die ganze Tora, die ganze Bibel, die Weisung zum Leben Ihnen, den Juden, Israel. Ihnen gehört der Gottesdienst, steht als nächstes. Weder Jesus noch die Apostel noch die Urgemeinde haben sich je grundsätzlich vom Gottesdienst der Israeliten getrennt. Gottesdienst ist nicht unsere Erfindung. Und wir sollten da auch nichts selber erfinden, wenn wir von unseren Gottesdiensten erwarten wollen und erwarten, dass Gott uns da begegnet und wir ihm begegnen. Da gibt es Vorgaben, die von Israel her und aus der Bibel kommen. Ihnen sind die Verheißungen, schreibt Paulus weiter, also all das, was Gott versprochen und zugesagt hat. Und wenn da steht, dass Gott etwas dem Volk Israel versprochen hat, dann gilt das nach wie vor zunächst Israel. Wem sonst? Wir haben kein Recht, ihnen das wegzunehmen oder abzusprechen oder es nur zu vergeistlichen. Das wäre geistlicher Diebstahl. Den wird Gott nicht belohnen und nicht bestätigen. Wir dürfen Anteil daran haben, ja, aber das ist etwas anderes. Ihnen gehören die Väter, die Erzväter, die Stammväter, Abraham, Isaak, Jakobs. Sie sind immer noch mit ihnen verbunden und eben deshalb Gottes Volk. Und nun der Höhepunkt, aus ihnen kommt Christus, der Messias, nach seiner natürlichen menschlichen Herkunft. Das Heil, auch unser Heil, kommt von den Juden, von Jesus, dem Juden. Und wer Jesus nicht vom Judentum her versteht oder ihm sein Judentum abspricht, wegnehmen will, hat sich vermutlich einen christlichen Götzen geschaffen. Und wer sich von Israel verabschiedet, der passe gut auf, dass er damit nicht auch den wichtigsten Israeliten, nämlich Jesus, verliert und damit auch den Zugang zum Gott Israels. Ich erinnere noch einmal, Paulus schreibt das alles in der Gegenwartsform, im Präsens. Israel hat eine bleibende, auch eine jetzt gegenwärtige Bedeutung als Volk Gottes. Und Gott ist mit diesem Volk noch längst nicht am Ende, sondern wird es zum Heil führen. Wie Gottes Weg da aussieht, das führt Paulus in den Kapiteln noch 9, 10 und 11 weiter aus. Ist hochinteressant zu lesen. Vielleicht nur so viel mal ganz kurz. Eine Antwort, ein Aspekt ist, Gott scheint Israel geistlich wie ins Koma gelegt zu haben zunächst, um sich zunächst einmal der Nichtjuden anzunehmen, der Völker. Aber wenn die Gemeinde aus den nichtjüdischen Völkern vollendet ist, schreibt Paulus, wenn die fertig ist, dann wird Israel wieder geistlich auferweckt werden und entdeckt dann, hallo, da ist noch jemand. Die gehören auch zu Gott, zu unserem Gott. Und die Heidenchristen werden sehen, hallo, da ist unser großer Bruder. Das ist ganz ähnlich wie bei Adam und Eva. Da hat Gott ja den Adam sozusagen ins Koma gelegt. Hat dann so etwas aus ihm rausgenommen. Heute machen wir das mit einer Zelle, mit Klonen. Gott hat ein bisschen mehr genommen. Und daraus die Eva gestaltet. Und als sie fertig war, hat er den Adam wieder aufgeweckt. Und Adam entdeckte, da ist noch jemand. Wir gehören zusammen. Und er war glücklich. Und so erklärt es Paulus. Israel hat, so steht da, einen Geist der Betäubung bekommen. Die wurde sozusagen geistlich ins Koma gelegt, in die Narkose. Das sind dieselben Worte in der Sprache der Bibel. Bis der andere Teil, die Gemeinde aus den Nichtjuden, fertig ist. Und dann werden die beiden einander zugeführt. Diese beiden sich ergänzenden Teile des Volkes Gottes, Israel und die Gemeinde aus den Nationen. Und sie werden unter dem einen Hirten eins sein, hat Jesus schon längst angekündigt, Johannes 10. Aber bitte beachten wir, ein Mensch im Koma ist ein vollwertiger Mensch, mit allen Rechten und aller Würde. Er ist im Moment nur nicht so ansprechbar und er kann nicht so leben, wie er will und wie er sollte. Er ist sehr, sehr eingeschränkt. Aber ein vollwertiger Mensch mit allen Rechten und aller Würde. Und wenn er wieder erwacht und wiederhergestellt werden kann, dann ist alles wie vorher, wenn es gut geht. Und Gott wird das mit Israel auf jeden Fall so tun. Das hat er versprochen. Für uns heißt das, wir dürfen die Mängel Israels sehen und auch benennen. Nein, sie sind noch nicht gerettet. Sie sind noch nicht im Zustand des Heils. Es ist nicht das Schlechteste, wenn wir wegen dieser Mängel leiden, mitleiden, Schmerzen empfinden, trauern und für dieses Volk beten wie Paulus. Aber wir sollten sie mit Gottes Augen und in der Perspektive der Bibel sehen. Sie sind nach wie vor Gottes vollwertiges Volk. Was uns gehört, gehört ihnen erst recht. Es gibt keinen Grund, dieses Volk zu verachten. Es gibt allen Grund zu allerhöchstem Respekt. Wer sich an ihm vergreift, an Israel, vergreift sich an Gott und bekommt das zu spüren. Und wer in sich so einen seltsamen inneren Widerstand gegen die Juden oder Israel verspürt, es gibt es recht häufig, der hat ein geistliches Problem, das er schnellstens klären sollte. Ich sage das sehr ernst. Wer an den Gott Israels glaubt, der einzig wahre Gott ist, und an den Messias Israels, Jesus, der auch unser Retter, unser Messias, unser Christus ist, der wird in seinem Herzen ein tiefes Ja zu Gottes erstgeliebtem Volk Israel haben. Und er wird lieben, was Gott liebt. Und er wird sich mit Gottes Ziel eins machen, in seinem Denken, Wollen, Reden, Beten und Handeln. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Herr, du Gott Israels und Gott aller Welt, du hast dein Volk Israel berufen und bist Israels Vater. Du wirst zum Ziel kommen. Du hast Israel berufen, ein Segen und Licht für alle Völker zu sein. Es gab uns die Bibel, dein Wort. Und in deinem Sohn Jesus, dem Christus, hat sich die Berufung Israels schon wunderbar erfüllt. Durch ihn dürfen auch wir zu dir gehören und haben Anteil an deinen Segnungen und Verheißungen. Du wirst diese Berufung vollenden im vollen Maße am Ende der Zeit. Bitte öffne uns die Augen dafür, für deine Ziele und Absichten. Und erbarme dich über unsere Blindheit Israel gegenüber. Nimm die Decke von unseren Augen. Zeig uns, wo wir umkehren und unsere Herzenshaltung korrigieren müssen, wo wir Vergebung und Befreiung brauchen. Auch wo wir oder unsere Vorfahren sich schuldig gemacht haben an deinem Volk, schenke Erkenntnis, Vergebung und Befreiung. Ebenso bitten wir für dein Volk Israel, nimm die Decke von ihren Augen und lass sie erkennen, was zum Frieden dient und wer der Friedefürst ist. Wir bitten für die jetzige Regierung Israels um Weisheit und Gerechtigkeit, um Demut und Wachsamkeit und ein neues Vertrauen auf dein Wort und deine Verheißung. Auch, dass sie deinem Wort gehorchen. Wir bitten um dein Erbarmen für die Völker des Nahen Ostens und all ihr Leid, aber auch all ihren Hass. Lass auch sie erkennen, von woher das Heil und der Frieden kommen. Erbarme dich über uns und unser Land, dass wir die Lösung der Probleme nicht ohne oder gegen dich versuchen. Öffne uns die Augen für die Wurzeln des Terrors und schenke unserer Regierung Klarheit und Entschiedenheit, auch Umkehr von falschen Wegen. Du kommst zum Ziel durch Gnade und Gericht. Bitte lass uns dein Heil schauen. Amen.